Nichts verändert Menschen so sehr wie die Liebe. Nichts verändert Menschen so sehr wie das Verliebtsein. Als es bei meiner Frau und mir damals so weit war, dass die Sache gefunkt hat und geschnackelt hat und man so die ersten heißen Liebesgefühle entwickelt hat, da habe ich beschlossen, schwimmen zu gehen. Warum? Weil meine Frau leidenschaftlich gern schwimmt, so richtig lange Strecken, Bahnen rauf, runter, 10, 20 Bahnen an einem Abend, und das ist überhaupt nicht mein Ding gewesen, ist bis heute noch nicht mein Ding. Fußballspielen war okay, aber schwimmen ist was für Fische. Und aber ich war verliebt und bin dann morgens losgezogen im Bengelhaus, gesagt, ich gehe schwimmen. Meine Stockwerkskollegen da, die Mitstudenten, haben geguckt, als ob ich geistesgestört wäre. Einer hat gefragt, brauchst du einen Psychiater? Oder ich gehe schwimmen, ich kann zwar schwimmen, aber so richtig nicht. Dachte, es kraulst du mal ein paar Bahnen. Nach der ersten 50-Meter-Bahn bin ich fast abgesoffen. Gerade noch so an diesen Startblock gerettet, wo ich eine Hand hinbekam. Und dann am anderen Startblock war so ein Rentner. Einer, der da jeden Tag Bahn rauf und runter schwimmt, der wollte mir erklären, wie schwimmen geht. Und bei der nächsten Bahn, wieder fast abgesoffen, guckt er mich an und fragt, sagen Sie mal, warum tun Sie sich das eigentlich an? Und halb ertrunken röchel ich noch, ich liebe Sie. Nichts verändert Menschen so sehr wie Liebe und Anerkennung. Wir alle miteinander wollen ja geliebt werden. Wir wollen anerkannt werden und deshalb wollen wir alle miteinander, wie wir da sitzen, eigentlich gute Menschen sein. Wir wollen Menschen sein, die anerkannt werden, die geschätzt werden, die vielleicht sogar bewundert werden, aber die in jedem Fall geliebt werden. Es ist ja überhaupt nicht geil, ein Arschloch zu sein. Stimmt ja nicht. Entschuldigung, kann man mir erzählen, was man will. Auf die Masche, auf die Idee kann ja nur jemand kommen, der es nicht schafft, auf positive Art und Weise Anerkennung zu bekommen. Wer es nicht schafft, auf positive Art und Weise, der muss es eben auf negative Art und Weise versuchen. Ihr kennt das alle aus euren Schulklassen oder sonst wo, dass Leute, die nur destruktiv sind, die haben ein immenses Problem damit, positiv Anerkennung zu bekommen, und deshalb machen sie es halt auf die Masche eines Klassenkaspers oder irgendwie sonst. Einer meiner Lehrer im Theologiestudium, der hat einmal einen Satz gesagt und geschrieben, der hat mich nicht mehr losgelassen, weil er mir eine Wahrheit über Menschen entschlüsselt hat. Und ich möchte ihn euch einmal vorlesen. Er schrieb, wir müssen in jedem Augenblick zeigen, dass wir es verdienen, da zu sein, beachtet, angesprochen, gegrüßt, geehrt, oder zumindest des Widerspruchs gewürdigt zu werden. Und dieser letzte Satz enthält ein großes Geheimnis. Wenn Menschen um sich schlagen, wenn Menschen anderen den Schädel einschlagen, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben oder weil sie eine andere Sprache oder Kultur haben, dann steckt da eine Riesenaggression drin. Und da will man wenigstens des Widerspruchs gewürdigt werden, weil man es sonst nicht anders hinbekommt. Das ist die rechte Gewalt. Ist eine letzte Möglichkeit, in Deutschland zu provozieren. Rechte Gewalt ist vielleicht die letzte Chance, noch einmal Aufmerksamkeit zu bekommen in einer Gesellschaft, der alles egal ist. Aus jeder Scheußlichkeit wird eine Woche später eine Fernsehshow gemacht. Rechte Gewalt ist die letzte Möglichkeit, für arme junge Menschen Aufmerksamkeit zu bekommen, wenigstens negative Anerkennung. Es steckt in uns allen drin, dass wir geliebt werden wollen. Und deshalb gehen wir auch mit einem ganz hohen Anspruch an unser Leben ran. Wir wollen was draus machen. Wir wollen uns rechtfertigen. Rechtfertigen, dass wir da sind. Wir wollen es unter Beweis stellen, dass wir es verdient haben, über diese Erde gehen zu dürfen. Wir wollen es unter Beweis stellen, dass unsere Eltern uns nicht umsonst erzogen haben. Wir wollen es unter Beweis stellen, dass es sich lohnt, dass wir da sind und dass dieser Welt etwas fehlen würde, wenn wir nicht da wären. Man singt es ja so schön bei Kindergeburtstagen. Ihr kennt alle dieses Lied aus eigenen Kindertagen. Ja, wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Das ist eine tolle Sache, aber dahinter steckt eine ganz harte Realität. weil in uns allen eine wahnsinnige Angst schlummert. Die Angst, dass es vielleicht doch niemanden jucken würde, wenn wir nicht da wären. Und deshalb haben wir alle einen riesen Drang danach, ein großes Bedürfnis, gute Menschen zu sein. Bei Kindern wird das ganz deutlich, wie die nach Anerkennung gieren und wie es denen wie Öl die Kehle runterläuft, wenn man sie lobt. Aber bei uns ist das allen auch so. Wir alle brauchen das. Und dann kommt die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit, die sieht so oft ganz anders aus, dass man euphorisch und mit riesigen Vorsätzen in einen Tag startet. Und die Realität holt einen ganz nüchtern ein. Und man bleibt meilenweit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. So oft, da stehen wir uns selber im Weg. So oft stehe ich mir selber im Weg mit meinem Versagen, mit meiner Ungeduld, mit meinen Empfindlichkeiten und mit meinen Befindlichkeiten. Wisst ihr, wir stehen uns momentan in unseren Gemeinden entsetzlich im Wege rum mit unseren Empfindlichkeiten und Geschmäckern im Blick auf Lieder und Musik. Wir erleben einen Liederkrieg in Gemeinden. Wir streiten uns um Banalitäten und die kerntheologischen Fragen, die vergessen wir darüber. Wir stehen uns so oft selber gegenseitig im Weg rum und manchmal wir uns selber. Oder wir träumen davon, wie gewaltig es wäre, wenn wir als Missionare den unerreichten Völkern im Amazonas-Delta oder in Papua-Neuguinea im Bergland die gute Nachricht bringen würden und eisern mit dem Schwert Gottes in der Hand diese Bergregionen stürmen und die Menschen von dunklen Bindungen befreien und das Licht des Evangeliums in den Amazonas oder nach Papua-Neuguinea bringen. Und dann vergeht bei uns hier im schönen Württemberg kaum ein Tag, wo wir unfallfrei mit unseren Beziehungen klarkommen. Da vergeht kaum ein Tag, wo uns Gott in unserem popeligen Alltag nicht immer wieder auf die Nase fallen lässt. Man kann natürlich einreden, in Deutschland sind alles Pappnasen, die da rumlaufen, lauter Ignoranten, die meine eigenen eigentlichen Qualitäten nicht zu schätzen wissen, wogegen im Amazonas-Delta oder im Bergland von Papua-Neuguinea, da würden meine eigentlichen Qualitäten wirklich richtig zum Zuge kommen. Vergesst das alles. So wie du hier bist, wirst du überall sein. Die Lebensprobleme, die du hier hast, die wirst du überall auf dieser Welt haben. Das Einzige, was mein Leben verändern kann, ist eine Veränderung meiner selbst. Und das ist bei dir auch so. Ich muss mich ändern, dann wird sich auch mein Leben ändern. Ich muss mich verändern, dann werden sich auch meine Beziehungen verändern. Ich bin der Schlüssel zu allem anderen. Aber wie geht das eigentlich? Wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir uns verändern? Vielleicht hast du schon so oft probiert und bist so oft dran gescheitert. Wie kriegen wir das hin? Und ich will eins sagen, ich verteile heute Morgen keine Tabletten, keine Allerweltsrezepte, keine Schwuppdiwupp-Therapie, nein. Ich will euch eine Geschichte von Jesus erzählen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, nichts verändert so sehr wie die Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Wo Gott über sein Wort den Finger in unser Leben hineinlegt, das verändert. Ich erzähle eine Geschichte von Jesus und das Kapitel, um das es heute geht, ist aus meiner Sicht eines der gewaltigsten Kapitel der ganzen Bibel. Eines der Kapitel, die mich selber umgetrieben haben, beschäftigen und ich bin immer noch nicht fertig damit. Und bevor wir uns dieses 21. Kapitel im Johannesevangelium genauer anschauen, da muss ich noch eines vorausschicken. Ich möchte heute Morgen so einen Mini-Kompakt-Theologiekurs machen. Ich werde dazu gezwungen von diesem Kapitel. Wir kapieren nicht die Hälfte, wenn wir nicht einen Blick, eines in den Blick nehmen. Johannes, der Evangelist Johannes, ist einer der genialsten Autoren der Literaturgeschichte gewesen. Johannes hat es geschafft, über scheinbar banale Informationen, über Kleinigkeiten, die er da reinschreibt, theologische Welten zum Ausdruck zu bringen. Da wird eine nebensächliche Information gegeben und man liest drüber hinweg und denkt sich, meine Güte, was hat der für Banalitäten zu berichten? Für Kleinigkeiten interessiert doch niemand. Und dabei steckt eine theologische Welt dahinter. Und wenn man ein bisschen nachdenkt, dann erzählt er hier eine ganze Heilsgeschichte. Aber ich will es euch Schritt für Schritt erklären, wenn die Geschichte mal gelesen ist. Und jetzt begrüße ich wieder die Annette. Die wird uns Johannes 21, 1 bis 17 lesen. Und Generation Pisa, ihr lest bitte alle mit, dass wir ein bisschen lesen lernen. Ja, wir müssen ein bisschen üben.
Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voller großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm gesagt hatte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe.
Wie verändert Jesus seine Jünger? Wie macht Jesus das? Und ich habe wieder drei Kernbotschaften. Erstens, Jesus verändert durch seine Gegenwart. Ich habe es erwähnt, dieses 21. Kapitel ist eines der eigenartigsten Kapitel der Bibel. Eigentlich war das Johannesevangelium mit Kapitel 20 schon fertig. Ihr könnt das zu Hause mal nachlesen. Johannes 20, die letzten beiden Verse, ist eigentlich Schluss. Ein toller Schluss, tolle zwei Verse, alles zusammengefasst, pickepacke, da müsste man nur noch Tschüss und Adieu sagen und das Buch, keinem würde auffallen, dass da was fehlt. Aber eigenartigerweise, ich kann es euch jetzt hier nicht ganz erklären, da schließt dieser Johannesevangelium nochmal ein Kapitel an, da greift er nochmal zur Feder und ergänzt sein eigenes Evangelium, fügt noch einen Anhang hin. Er berichtet über ein Erlebnis aus jenen Tagen, aus jenen 40 Tagen zwischen Ostern und Himmelfahrt, aus jenen 40 Tagen, wo Jesus immer wieder seinen Jüngern erschienen ist. Und es ist hier von 7 Jüngern die Rede. Diese Zahl ist wichtig. Diese Jünger, die befanden sich in einer Phase, in einer Zeit der Rat und der Orientierungslosigkeit. Ostern war vorüber. Jesus ist auferstanden, ein gewaltiges Wunder war passiert in ihrem Leben. Aber sie wussten jetzt nicht so recht, wie es weitergehen sollte. Kann man sich gar nicht vorstellen. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass es da so eine Unklarheit gab, wie es jetzt weitergeht. Aber so war es. Die saßen da, die saßen hier am See Genezareth und wussten nicht, was sie tun sollten. Die warteten auf einen neuen Auftrag, auf eine neue Berufung. Die warteten auf eine neue Perspektive für ihren Dienst. Man muss sich das mal vorstellen. Die Jünger waren arbeitslos. Gestern habe ich jemanden getroffen hier, der arbeitslos ist. Die Jünger waren auch arbeitslos. Am Anfang ihres Dienstes stand die Arbeitslosigkeit, die Orientierungslosigkeit. Die saßen da und wussten nicht, was sie tun sollten. Wisst ihr, das Warten gehört bei Gott mit zum Weg mit uns. Gott hat sehr viel Zeit für unser Leben. Gott nimmt sich sehr viel Zeit mit uns. Und wenn du gerade eine Phase durchmachst, wo du nicht weißt, was will Gott jetzt eigentlich von mir, dann machst du etwas sehr Normales durch. Die Jünger haben das Gleiche durchgemacht. Die warteten auf eine neue Berufung. Die warteten auf ein Signal, wie es weitergehen soll. Aber sie kam nicht. Sie kam und kam und kam nicht. Tag und Tag warteten sie. Was soll denn nun werden? Und deshalb taten sie zunächst mal das, was nahe lag. Sie gingen ihrem Beruf nach, sie gingen fischen. Du merk dir das einfach. Wenn du keine Klarheit über deinen Weg hast, dann tu das, was Gott dir vor die Füße legt. Dann geh in die Schule, mach eine Ausbildung, aber tu was. Das Alltägliche zu tun ist immer besser als gar nichts zu tun. Gott nimmt sich manchmal Zeit. Und die Jünger gehen fischen. So, und jetzt muss ich euch daran erinnern an diese Vorbemerkung. Jetzt kommt dieser Fischzug, dieser Bericht, wo die Jünger auf den See fahren, versuchen in einer Nacht zu fischen. Und dieser banale Fischzug bekommt jetzt im Johannesevangelium eine viel, viel tiefere Dimension und Bedeutung. Dieser Fischzug, den Johannes hier schildert, er schildert ihn so, dass er durchscheinend wird für alle Fischzüge, die diese Jünger in den kommenden Jahren und Jahrzehnten tun würden. Er wird durchsichtig für alle Fischzüge, die alle folgenden Generationen seine Jünger in den kommenden Jahrhunderten tun würden. Jesus hatte seinen Petrus zu einem Menschenfischer berufen. Jesus beruft alle seine Jünger zu Menschenfischern. Und dieser eine Fischzug in jener Nacht auf dem See Genezareth, der wird jetzt zu einem Bild. Zu einem Bild für alle Fischzüge der Gemeinde Jesu, die sie seither getan hat und die sie noch tun wird. Im Grunde, da erzählt Jesus hier mit diesem Bericht einen Fischzug der Gemeinde aller Zeiten. Johannes erzählt diese Geschichte durchscheinend und im Grunde stehen diese sieben Jünger hier stellvertretend für jede Gemeinde, stellvertretend für jeden Jugendkreis und für jede christliche Gemeinschaft, die sich aufmacht, Menschen zu fischen. Es sind sieben Jünger. Derselbe Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, hat auch eine Offenbarung bekommen, eine Johannes-Offenbarung. Und dort ist von sieben Gemeinden die Rede. Diese sieben Jünger stehen für die sieben Gemeinden und diese sieben Gemeinden, die stehen für alle Gemeinden aller Zeiten. Hier ist von euch die Rede, hier ist von Eidlingen die Rede in diesem Kapitel. Im Grunde sitzt du selber hier mit im Boot. So wie Petrus da der Jugendkreisleiter war und die restlichen Jünger, die Jugendkreisler, so ist vielleicht hier einer als Jugendkreisleiter mit seinem Jugendkreis da. Und jetzt stellt euch vor, ihr sitzt in diesem Boot in jener Nacht. Von euch ist hier die Rede. Und der See Genezareth, dieses Galiläische Meer, wie es in den Evangelien heißt, das ist ein Zeichen für die Welt- und die Völkergeschichte. Wir fahren alle Zeit mit unserer Gemeinde, mit unserer Jugendarbeit. Wir fahren alle Zeit in unserem Leben über diesen See Genezareth. Er wird zu einem Symbol für die ganze Gemeinde und für die Zeit, in der die Gemeinde lebt. So wie diese sieben Jünger über den See fahren, so wird es der Gemeinde aller Zeiten gehen. Das will Johannes hier zum Ausdruck bringen, in einem tieferen Sinn. Und jetzt bitte ich euch, dass wir uns das nochmal ins Bewusstsein holen. Was haben die Jünger eigentlich mit diesem See verbunden? Was bedeutete dieser See Genezareth für die Jünger? Der See Genezareth war für sie ein Ort der Erfolglosigkeit, der Angst, des Kleinglaubens und des Versagens. Petrus ist schon einmal bei seiner Berufung eine Nacht über den See gefahren und hat erfolglos gefischt. Die Jünger hatten hier manche Sturmnacht sich um die Ohren geschlagen, wo die Todesangst regierte, wo der Kleinglaube deutlich wurde, wo sie versagt haben. Der Petrus, der hatte mal einen dicken, lichten Moment und wollte übers Wasser gehen und Jesus sagt, komm, und dann übermannen ihn die Zweifel und er säuft fast ab. Dieser See war erfahrungsgeladen für die Jünger. Das alles steht im Hintergrund, wenn die Jünger hier über den See fahren. Das alles waren die Erfahrungen der Jünger und das sind alles auch unsere Erfahrungen. Seht ihr, so wie die Jünger, so segelt die Gemeinde Jesu die ganze Zeit über den See Genezareth. Und es ist ein Bild für euer und für mein Leben. Unser Weg geht immer über das Meer, wo Stürme und Unwetter toben, wo es Dunkelheiten gibt, wo man Angst bekommen kann,
wo man das Risiko eingeht zu versagen und so weiter und so fort. Aber, und das ist das andere, was es gilt hier bei diesem See zu begreifen, unser Weg geht immer auf ein Ufer zu. Wir fahren über das Meer unseres Lebens, aber niemals ziellos, niemals uferlos, sondern immer zielgerichtet. Und dann heißt es hier, und in dieser Nacht fingen sie nichts. In dieser Nacht blieben die Netze leer. Seht ihr, das ist auch unsere Situation. Das ist die Situation, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe. Wir starten mit großen Träumen, mit großen Wünschen und Plänen in unser Leben. Wir nehmen uns große Dinge vor und am Ende stehen wir so oft mit leeren Händen da. Gestern hatten wir ein Nachgespräch in diesem Zelt der Stille. Und da war ganz oft davon die Rede, dass junge Menschen da waren, die eine Vision für ihren Jugendkreis haben und darunter leiden, dass der so dahindümpelt, dass da so wenig geschieht, dass das so eine kleine Truppe ist und dass da so wenige motiviert sind und dass das so frustig ist in diesem Jugendkreis. Seht ihr, das ist die Normalität der Gemeinde. Wie diese sieben in diesem Boot sitzen, eine ganze Nacht ackern und rackern. Vielleicht habt ihr auch bei Jesus House mitgemacht und am Ende steht ihr da und die Netze sind leer. Und sie fingen nichts in dieser Nacht. Wisst ihr, ihr kommt hier nach Eitlingen und denkt vielleicht, so müsste Gemeinde Jesus sein. Das ist das Normale, vergesst es. Eitlingen ist ein Wunder. Christiwel ist ein Wunder. Das alles sind die außerordentlichen Wunder. Das Normale ist, dass ihr zu siebt in eurem Jugendkreis sitzt, auf verratzten Polstern und in der Nase bohrt und nicht wisst, was ihr tun sollt. Das ist die normale Realität der Gemeinde Jesu über 2000 Jahre Kirchengeschichte. Das ist die Normalität. Entschuldigung, wir meinen immer, die Realität der Gemeinde Jesu ist Erweckung. Erweckung ist Wunderzeit. Manchmal schenkt Gott das. Wenn ihr euch mal mit der Kirchengeschichte beschäftigt und wenn ihr euch mit der Bibel beschäftigt, dann sehen wir in der Nase bohrende Jünger, die oft versagen und wo es oft rumdümpelt und wo oft ganz wenig Leben ist. Lest mal das Alte Testament durch, wie es Israel im Alten Testament geht. Israel im Alten Testament ist die meiste Zeit ein popeliger Jugendkreis wie eurer. Und wisst ihr, manche von euch, die halten das hier nicht aus. Manche von euch halten das nicht aus, dass es manchmal so trocken zugeht in eurer Jugendarbeit oder in euren Gottesdiensten. Und dann büxt man aus, dann bricht man aus, dann sucht man sich eine Powergemeinde, eine lebendige Gemeinde, wo was los ist, wo was am Rudern ist. Ich bitte euch um eins, wie ihr da seid. Seid treu in eurer kleinen Truppe. Seid treu in eurer Sieben-Mann-Kalusche. Seid treu in eurem Sieben-Mann-Ruderboot. Und rudert voran. Das ist die Normalität und Gott möchte euch in diesem Ruderboot gebrauchen. Seid Salz der Erde im kleinen Ruderboot und nicht im großen Ozeandampfer, wo alles toll ist. Und noch umfassender müssen wir das verstehen. Die Netze blieben leer, in dieser Nacht fingen sie nichts. Da wolltet ihr wieder ein besserer Mensch werden. Habt euch mal wieder große, große Erwartungen, große Dinge vorgenommen und nach 24 Stunden steht ihr wieder am Anfang. Nach einem Jahr steht ihr da, wo ihr angefangen habt. Und sie fingen in dieser Nacht nichts. Auch mit uns ist es so. Oder bei euch ist im letzten Jahr eine Beziehung gescheitert. Da seid ihr reingestartet mit großen Hoffnungen, mit großen Träumen, wie diese Debbie. Und dann geht das Ding den Bach runter, ihr habt wieder eine Pleite erlebt und in dieser Nacht steht ihr wieder mit leeren Händen da. Oder da wolltet ihr euer Leben Jesus mal wieder ganz und restlos zur Verfügung stellen, Schluss machen mit dem alten Leben. Und dann merkt ihr, wie auf einmal euer altes Leben wieder danach greift und ihr in der Stunde der Versuchung es nicht packt, weil man Versuchungen nicht einfach abschalten kann, wie man das Licht ausknipst. Und so, genau so stehen die Jünger auch da nach dieser Nacht. Bitte hört immer die Hintergrundtöne und in jener Nacht fingen sie nichts. Das ist die Realität unseres Lebens, unserer Gemeinde- und Jugendarbeit. Das ist sie. Und dann kommt der wichtigste Satz der ganzen Geschichte. Der wichtigste Satz des ganzen Kapitels und für mich persönlich vielleicht einer der allerwichtigsten Sätze der ganzen Bibel. Der Satz, der mich am Leben erhält. Und wieder, es ist ein total banaler Satz. Aber hört ihn mal. Und ich bitte euch um eins, wenn ihr alles vergesst, was ihr in Eitlingen gehört habt in diesen 2 Tagen, diesen Satz nehmt mit. Und dieser Satz heißt schlicht und ergreifend, als es aber Morgen war, stand Jesus am Ufer. Als es aber Morgen war, stand Jesus am Ufer. Dieses Wort enthält den Schlüssel. Den Schlüssel für alle unsere Angst, für alle Not, für alle Schuld, für alles Versagen deines und meines Lebens. Verstehst du, da wo wir wieder mit leeren Händen dastehen, da wo wir mit leeren Händen daherkommen, mit unserem Versagen, mit unserem Kleinglauben, mit unserer Schuld, mit unseren Enttäuschungen, da steht Jesus immer schon am Ufer. Da, wo du dich selber fertig machst, weil du wieder versagt hast, da steht Jesus immer schon am Ufer. Da, wo das Leid dich beugt, dass du es nicht mehr aushältst. Da, wo die Tränen dich übermannen. Da, wo du aus der Nacht eines Lebens kommst. Da, wo dich Sorgen zerdrücken und Ängste kaputt machen. Als es aber Morgen war, stand Jesus am Ufer. Jesus steht an allen Ufern deines Lebens. An allen. Da, wo die schlaflosen Nächte sind. Da, wo du nicht mehr weiterleben willst. Da, wo es ganz, ganz dunkel wird. Als es aber Morgen war, stand Jesus am Ufer. Weißt du, du wirst heute Abend wieder von Eidlingen nach Hause fahren. Und dann wirst du in eine Wirklichkeit kommen, von der ich gestern gesprochen habe, in eine Familie, wo dich manches zermürbt, mit Geschwistern, die ihr Leben gerade an die Wand fahren, vielleicht in eine fromme Klitsche mit purer Heuchelei. Als es aber Morgen war, da stand Jesus am Ufer. Und dann heißt es hier, und die Jünger, die wussten aber nicht, dass es Jesus war. So ist es auch bei uns. Wir sehen Jesus oft nicht, der am Ufer unseres Lebens steht, und wir sehen ihn nicht über all unseren Enttäuschungen, über unsere Müdigkeit. Und wir kapieren nicht, dass Jesus schon längst am Ufer steht, wenn wir uns noch selber kaputt machen, wenn wir uns noch selber zermürben vor Angst und Sorgen, wenn wir enttäuscht und frustriert sind. Jesus steht immer schon am Ufer und wir sehen es nicht. Deshalb brauchen wir Augen, geistliche Augen, um diesen Jesus zu sehen. Jesus steht immer schon am Ufer. Jesus wird auch am Ende deines Lebens am Ufer stehen. Wenn du Jesus gehörst, wird er auch einmal am Ufer der Ewigkeit stehen. Wer Jesus gehört, der wird Jesus am Ende seines Lebens am Ufer der Ewigkeit sehen. Er wird dich in Empfang nehmen und da wirst du auch mit leeren Händen dastehen. Wir können da nichts mitnehmen. Keiner von uns weiß, ob er nächstes Jahr noch in Eidlingen dabei sein wird. Es gibt Menschen, die letztes Jahr dabei waren und dieses Jahr nicht dabei sind. Nimm das eine mit. Jesus wird immer am Ende deines Lebens am Ufer stehen. Wenn du ihm gehörst, dann wird er dastehen, wenn du die letzte Nacht durchgehen musst und dich in Empfang nehmen. Das ist das Entscheidende und das ist die wichtigste Grundlage der Veränderung von allem, von wirklich allem. Nicht eine Aktivität deinerseits, nicht eine Entscheidung deinerseits, nicht ein Hauruck-Verfahren oder eine Leistung deinerseits. Die entscheidende Grundlage der Veränderung von allem ist, dass Jesus am Ufer steht. Immer. Gerade da, wo wir leere Hände haben. Er wartet auf dich und nimmt dich an, wie du bist. Gerade mit leeren Händen. Ich will das ganz persönlich sagen, habe das gestern Abend angedeutet. Ich mache mich oft fertig. Ich bin ein ziemlicher Perfektionist in vielen Dingen. Und dann passiert es mir, dass ich schlechte Predigten halte. Da kann ich mich wochenlang dafür bestrafen. Da kann ich mich wochenlang fertig machen. Da gibt es einen inneren Gerichtshof in mir, und ihr kennt den alle auch, wo man sich selber anklagt und verklagt. Ich bleibe oft Menschen etwas schuldig, weil ich einfach zu viel reinpacke in mein Leben, weil ich zu viel will. Und dann bleibe ich vielen Menschen etwas schuldig, am meisten meiner Frau und meinen Kindern und am allermeisten Jesus. Und dann mache ich mich fertig, dass ich andere Menschen enttäusche. Da laufen innere Gerichtsprozesse ab. Manchmal mache ich mich fertig, dass ich denke, ich bin ein schlechter Vater, weil ich sehr ungeduldig sein kann, wenn ich fertig und müde bin. Und dabei bin ich das Problem und nicht meine Kinder. Dann tritt dieser Jesus vor mein Gesicht und ich sehe ihn am Ufer stehen und er sagt, du bist mir so recht, wie du bist, Volker Gäckle. Hör auf, dich fertig zu machen. du bist mir so recht, wie du bist. Nicht, dass das alles in Ordnung ist, wie du das tust und wie du das machst, aber hör auf, dich kaputt zu machen. Du bist mir so recht, wie du bist. Das heißt Rechtfertigung. Da wir mit leeren Händen dastehen, schmutzig von Schuld, beschmiert mit allem Versagen, da steht Jesus am Ufer und er sagt, du bist mir so recht, wie du bist. Jesus verändert durch seine Gegenwart. Nimm das mit. Und als es morgen war, stand Jesus am Ufer. Wie verändert Jesus? Zweitens, er verändert durch seine Fragen. Die Jünger, die kommen mit ihrem leeren Kahn zurück, da steht Jesus am Ufer, die Jünger kapieren es nicht. Und dann fragt Jesus eine Frage. Kinder, habt ihr nichts gefangen? Das ist ja eine der klassischen Fragen, die jedem Angler auf den Keks gehen. Ja? Also man kann einen Angler nicht mehr nerven, als wenn man fragt, na, heute noch nichts gefangen? Ja? Beißen sie heute nicht und so? Wie sieht's denn aus? Haben die Fische Appetit? Wenn du einen Angler so eine blöde Frage stellst und er antwortet nicht, dann hat es nichts damit zu tun, dass er taub wäre, sondern hat es etwas mit dieser Frage zu tun. Angler antworten auf so doofe Fragen nicht, aber das nur nebenbei. Aber an dieser Stelle geht es gar nicht um ein Mobbing für frustrierte Fischer. Jesus will dir hier nicht mobben, nein. An dieser Stelle müssen wir wieder tiefer hören, ja? Tiefer hinhören. Kinder, habt ihr nichts gefangen. Das heißt einmal, Jesus spricht seine Leute als Vater an. In Jesus kommt die Vaterstimme zum Ausdruck, Kinder. Er sagt, ihr seid meine Kinder. Ist eine Ehrenbezeichnung, wenn Gott euch seine Kinder nennt. Und dann habt ihr nichts gefangen. Wisst ihr, Jesus möchte, dass diese sieben Jünger, und wie gesagt, sieben Jünger stehen für sieben Gemeinden stehen für alle Gemeinden aller Zeiten. Er möchte, dass diese Gemeinde ihre Armut bekennt. Er möchte, dass die sagen, nein, nichts gefangen. Nein, nichts gepackt. Jesus führt uns immer wieder zur Erkenntnis der eigenen Armut. Wer nicht immer wieder ernüchtert vor der eigenen Armut steht, der wird dienstunfähig. Der wird unfähig zur Nachfolge. Die Erkenntnis meiner Armut ist die Grundlage meiner Jesus-Nachfolge. Und es ist auch die Grundlage deiner Jesus-Nachfolge. Wir denken ja meistens, Mensch, wenn wir mal richtig tolle Hechte sind und wenn wir richtig alles können und musikalisch und predigtbegabt und vielleicht noch Kopfstein mit Ohren wackeln können oder wie Mr. Joy, dann kann Jesus erst richtig so mit uns in die Vollen gehen. Die Wirklichkeit ist genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Die Kraft Gottes ist in den Schwachen mächtig. Jesus kann nur mit solchen Menschen etwas anfangen, die wissen, dass sie vor Gott mit leeren Händen dastehen. Sind deine Hände schon leer genug? Sind sie schon leer genug oder schleppst du noch zu viel mit dir rum? Kinder, habt ihr nichts gefangen. Es ist vielleicht die wichtigste Seite unserer Beziehung zu Jesus, dass er uns erstmal zeigen muss, wer wir sind. Dass wir in seinem Licht uns selber wahrnehmen. Dass wir von dieser Illusion befreit werden, die wir uns von uns selber gemacht haben. Wir haben gestern Abend darüber schon lange gesprochen. Jesus will uns zu einer grenzenlosen Ehrlichkeit über uns selber führen, damit wir dienstfähig werden. Vielleicht sind viele Aufbrüche deines Lebens schon daran gescheitert, dass du diesen Mut zur Ehrlichkeit noch nicht hattest. Dass du dich davor gedrückt hast, in das Kellergeschoss deines Lebens zu gehen und dich deinen unschönen Seiten zu stellen. Wer sich vor der Wahrheit über sich selber drückt, der kann Filmschauspieler werden. Der kann Popstar werden. Der kann Nationalspieler werden und der kann auch sehr gut Politiker werden, aber er kann nicht Mensch werden. Wer sich vor der Wahrheit, vor sich selber drückt, der wird nie Mensch werden und der wird auch nicht menschlich werden. Der wird vielleicht Karriere machen, der wird ganz groß rauskommen, aber er wird nicht Mensch werden. Gott möchte dich zu einem Menschen machen, wie er sich das vorgestellt hat. Er möchte dich menschlich machen. Jesus konfrontiert uns und mich und dich immer wieder mit kritischen Fragen. Jesus hält uns immer wieder den Spiegel vor, dass wir uns unsere Armut begreifen. Und in dieser Geschichte wird das an Petrus ganz besonders klar. Da gibt es ja eine ganz merkwürdige Szene. Ich weiß nicht, ob ihr es kapiert habt. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Eigentlich hättet ihr ein schallendes Gelächter ausbrechen müssen, aber ihr habt es nicht getan. Ich will euch nochmal auf diese eigenartige, komische, bescheuerte Szene hinweisen. Da
fahren die Jünger zum zweiten Mal raus auf den See. Sie werfen die Netze aus, machen einen dicken, fetten Fang, 153 Fische. So viele Nationen, wie man damals dachte, dass es gibt. Alle Nationen gefangen, wie gesagt, durchscheinend für alle Fischfänge der Gemeinde Jesu. Und dann kapiert dieser sogenannte Lieblingsjünger, es ist Johannes selber, wer dieser Mensch am Ufer ist. Und er sagt, es ist der Herr, es ist Jesus. Und dann steht dieser bescheuerte Vers 7 da. Lest sie nochmal mit mir, ja? Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Was man ohne weiteres kapiert, ist, dass ein Fischer mit nacktem Oberkörper fischen geht. Ja, das ist ja eine schmierige Arbeit und so. Fische sind ja schmierige Wesen, da versaut man sich schnell die Klamotten und zweitens wird man mit nacktem Oberkörper schön braun, ganz klar. Was man auch ohne weiteres kapiert, ist, dass Jesus so schnell wie möglich zu Jesus will, als er kapiert, wer dieser Mann am Ufer ist. Aber was sich im ersten Moment ziemlich bescheuert anhört, ist, dass er sich erst anzieht, bevor er ins Wasser springt. Ich meine, wir machen das in der Regel genau umgekehrt. Wenn wir diese Geschichte verstehen wollen, warum berichtet Johannes sowas? Wenn wir diese Geschichte verstehen wollen, dann müssen wir einen Augenblick an eine Geschichte im Alten Testament denken. Und zwar an diese euch allen bekannte Geschichte vom Sündenfall. Da waren Adam und Eva im Paradies ganz nackt und weder sie noch Gott empfanden das als Problem, weil es keine Sünde gab damals. Und dann passiert diese Katastrophe der ersten Sünde. Und plötzlich haben Adam und Eva ein Problem damit, dass sie nackt sind. Und sie fangen an, sich vor Gott zu verstecken. Und sie fangen an, sich irgendwie notdürftig Klamotten zu stricken aus Blättern und Laub und was weiß ich, weil sie plötzlich Angst haben, vor Gott nackt dazustehen. Und genau das ist der Punkt bei Petrus. Petrus kapiert, dass in Jesus der Sohn Gottes am Ufer steht. Und seine Nacktheit ist für ihn ein Ausdruck seiner Sündhaftigkeit. Und er merkt, so kann ich Gott überhaupt nicht begegnen. Und deshalb zieht er sich was an, bevor er ins Wasser springt. Nicht, dass Jesus was gegen braun gebrannte Oberkörper hätte und muskulöse Fischeroberkörper und sowas. Aber der Petrus empfand sich hier in einem viel, viel tieferen Sinn als nackt vor Jesus. Er wusste, dieser Jesus stellt kritische Fragen. Mache dich darauf gefasst, dass Jesus auch dir kritische Fragen stellt, wenn du ihm begegnest. Er will dich nicht kaputt machen damit. Er will dich nicht mit einer sadistischen Lust vernichten, im Gegenteil. Er will dir deine Armut vor Augen stellen. Du bist arm vor Jesus. Wisst ihr, mir passiert das immer wieder. Es gibt viele Leute, die mich loben und manche finden mich ganz toll. Und ich kriege viele Mails, wo irgendjemand irgendwas ganz toll fand, wo ich irgendwo irgendwann mal was gesagt habe. Und dann bekomme ich so vor meiner Outlook Express Mailbox den Eindruck, hey Gäckle, du bist ja ganz toll. Und überhaupt, wer ist denn schon Billy Graham? Es ist eine der schwersten Aufgaben unseres Lebens, uns selber einzuschätzen. Eine der allerschwersten Aufgaben. Und dann hat Gott ganz tolle Tricks, wie er mir wieder dieses Spiegelbild meiner Armut vor Augen stellt. Da kommt zwischendurch mal ein kritisches Mail, wo ich irgendeinen Schwachsinn vertrödet habe. Da kommt irgendwann mal mir ein dummer Spruch in den Sinn, eine peinliche Situation, wo ich falsch reagiert habe. Und so spricht Gott durch lauter Kleinigkeiten zu mir, Dinge, wo ich was versemmelt habe oder sonst was, und dann merke ich immer wieder, aha, danke Jesus. Ich merke schon, vor dir, da bleibe ich arm. Vor Jesus bist und bleibst du arm. Auch wenn dir hier in Eidlingen ein paar tausend Leute zuhören, vor Jesus bleibe ich bettelarm. Bettelarm. Martin Luther hat die letzte Zeile seines Lebens an seinem Sterbebett geschrieben, und er schrieb einen Zettel und schrieb darauf, wir sind Bettler. Das ist wahr. Und du bist auch ein Bettler. Und ich bleibe ein Bettler. Ganz egal, wie viele Erfolge du haben wirst, wir bleiben Bettler. Arme, jämmerlich arme Bettler. Und das ist gut so. Und es ist gut, das immer wieder vor Augen gestellt zu bekommen. Und Jesus tut das mit den kritischen Fragen. Jesus verändert uns mit kritischen Fragen. Und ein letztes. Drittens, Jesus verändert durch seine Vergebung und Berufung. Das Ende dieser Geschichte ist nochmal hochspannend. Da spricht Jesus den Petrus ganz direkt an. Und Jesus redet mit Petrus, aber er sagt nicht mehr Petrus zu ihm. Ist euch das aufgefallen? Jesus hat die ganze Zeit während seiner Wirksamkeit Petrus Petrus genannt, weil er ihn Petrus genannt hatte. Und jetzt am See Genezareth, nach allem was war, redet er ihn an mit dem Namen Simon Jona. Simon Jona war der Name, den Petrus vorher hatte. Das war sein Geburtsname. Und wenn Jesus ihn jetzt mit seinem alten Namen anspricht, dann macht er eines deutlich. Petrus, zwischen dir und mir, da ist etwas zerbrochen. Und dann fragt Jesus Petrus dreimal dieselbe Frage. Petrus, hast du mich lieb? Genauso oft wie Petrus in jener Nacht der Dunkelheit, in jener Nacht vor der Kreuzigung, in jener Nacht vor Golgatha Jesus verleugnet hatte. Wo er dreimal gesagt hatte, ich kenne diesen Mann nicht. Dreimal fragt Jesus, hast du mich lieb? Und dreimal muss Petrus sagen, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dreimal. Jesus geht mit Petrus hier einen Weg zurück, verstehst du das? Einen Weg zurück in jene Nacht, wo er jämmerlich versagt hat. Aber Jesus tut das nicht, um ihn fertig zu machen, nicht um ihn bloßzustellen, nicht um ihn kaputt zu machen, nicht damit er selber nochmal eine kleine Rache mit ihm durchführt, nein, sondern weil er ihn heilen möchte. Innere Heilung. Innere Heilung gibt es nur in der Aufarbeitung ganz konkreter Schuld. Mit jeder Frage setzt Jesus die Gnade eines Neuanfangs im Leben des Petrus. Jesus lässt Schuld nicht einfach unter den Tisch fallen. Sie wird nicht einfach verdrängt, sondern sie wird beim Namen genannt und vergeben und so geheilt. Mit der Liebe fragt Jesus auch nach dem Glauben. Gehörst du zu mir, Petrus? Und Petrus sagt ja. Du weißt, dass ich dich lieb habe und er muss das bekennen, er muss das in Worte fassen, er muss es mal aussprechen. Du, und ich wünsche mir, dass ihr das auch einmal tut, etwas auszusprechen. Vor einem anderen Menschen, der es hören kann, diese Liebe zum Ausdruck zu bringen und zu sagen, ja, ich will dazugehören oder ja, ich will wieder dazugehören oder ja, ich bin schon lange fort gewesen, aber ich will wieder gehören und ich will auch wieder hören und ich will auch wieder gehorchen. Wisst ihr, es ist sehr gut, Dinge auszusprechen. Es ist gut, wenn einmal vor einem anderen Menschen einen Punkt macht, die Bitte um Vergebung ausspricht oder ein Bekenntnis zu Jesus ausspricht, vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben. Und wir wollen dir das heute anbieten. Wir wollen dich einladen und ich würde so gern dich dahin tragen, aber ich will deine Persönlichkeit respektieren. Wir wollen deine Persönlichkeit respektieren. Aber wir wollen herzlich einladen, das zu tun. Du solltest diese Chance nutzen. Wir wollen in diesen Tagen dir diese Chance einer inneren Heilung geben. Einer Vergebung deiner Schuld, einer Heilung deiner Vergangenheit. Du sollst hier die Chance haben, mit einem Seelsorger und einer Seelsorgerin zu sprechen und Punkt für Punkt in deine Vergangenheit zurückzugehen. So wie Jesus das hier mit Petrus tut. Die Schritte in die Vergangenheit, damit sie geheilt werden kann. Damit du eine von Hoffnung geprägte Zukunft haben kannst, damit du ein erfülltes Heute erleben kannst. Uns geht es nicht darum, dich klein zu machen. Und bitte merk dir eins, Christen sind nicht bessere Menschen als andere, überhaupt nicht. Ich bin kein besserer Mensch als irgendjemand hier in diesem Zelt. Das Einzige, was Christen von anderen unterscheidet, ist, dass Christen die Quelle gefunden haben, die Quelle des Lebens. Dass sie jemanden gefunden haben, der sie mit den leeren Händen akzeptiert. Dass sie jemanden gefunden haben, der, wenn sie mit leeren Händen vor ihm stehen, der zu ihnen sagt, du bist mir so recht, wie du bist. Egal, wie es aussieht. Egal, um nochmal dieses Bild von Kurt Schneck zu gebrauchen, egal, wie viele Seiten in deinem Leben schon gerissen sind. Du bist mir so recht, wie du bist. Wo Vergebung ist, da kann man wieder atmen. Da kann man wieder anfangen und da kann man auch wieder anpacken. Wir möchten, dass du fähig wirst zum Dienst für Jesus. Das wollen wir. Das ist ein hoher Anspruch, aber den haben wir, weil Jesus ihn hat. Wir möchten, dass du verändert wirst im Dienst und durch den Dienst für Jesus. Karl Hartenstein, einer der großen Männer der Mission, war Prälat in Württemberg, ein großer Diener Jesu. Der hat einmal gesagt, jeder Berufung geht die Vergebung voraus. Jeder Berufung geht die Vergebung voraus und jeder Dienst wird aus der Gnade geboren. So ist das bis heute. Johannes 21 erzählt die Geschichte einer Neuberufung und es ist unser Gebet, dass es in Eidlingen 2003 viele, viele Neuberufungen gibt. Neuberufung im Sinne einer Berufung zum ersten Mal, aber vielleicht auch im Sinne einer erneuerten Berufung. Wir möchten dich heute Nachmittag einladen zu einer Stunde der Entscheidung um 13 Uhr im Mutterhaus. Wir möchten dich einladen, vielleicht einmal in den Keller deines Lebens mit einem Seelsorger hinabzusteigen und da auszuräumen, was ausgeräumt werden muss. Schuld zu bekennen und Schuld vergeben zu lassen. Das ist, wie wenn man in einem dunklen, stickigen, heißen Raum mal das Fenster aufmacht und frische Luft reinlässt und Licht reinlässt und dann wieder atmen und wieder leben kann. Wir möchten dich einladen dazu. Wir möchten dich auch einladen, eine Berufung einmal festzumachen. Vielleicht sitzt du da und weißt mittlerweile nach diesen 2, 3 Tagen Eidlingen, Jesus, du willst mich ganz in den hauptamtlichen, in den vollzeitlichen Dienst. Oder du merkst, meine Güte, was war ich für ein Suppenkasten in meinem Jugendkreis? Was habe ich meinen Jugendkreisleiter geändert? Heute in Eidlingen will ich bekennen, ich will ihn nicht mehr die Stunde madig machen, sondern ich will mithelfen. Was wäre das, wenn ihr heute Nachmittag bekennen würdet, euch entscheiden würdet, Mitarbeiter zu werden? Was verändert unser Land, hat der Chor vorher gesungen. Ich frage bescheidener, was verändert deinen Jugendkreis? Du veränderst ihn mit einer Entscheidung, treu zu werden. Da könntet ihr mir einen ganz persönlichen Gefallen tun, wenn ihr sagt, ich entscheide mich in Eidlingen 2003 dazu, treu zu werden. In Beziehungen, in meiner Gemeinde, in meinem Beruf, in meiner Berufung. Ich will treu werden gegenüber Jesus. Ihr seid eingeladen und ich bitte, lasst euch einladen. Trefft eine Entscheidung. Jesus fragt, hast du mich lieb? Und er möchte, dass wir antworten. Ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus verändert durch seine Gegenwart, durch kritische Fragen und durch Vergebung und Berufung.